Hallo und herzlich willkommen zur 9. Poker Strategy Podcast Ausgabe. Heute Abend aus Deutschland, live die Grüße nach Las Vegas. Ich freue mich, ich präsentiere euch heute einen spannenden Podcast unter dem Thema Las Vegas. Ein Blick hinter die Kulissen der Glücksfabrik. Wir hatten schon einmal einen Podcast vor einem Jahr zum Thema Las Vegas und heute habe ich einen ganz interessanten Interviewpartner aus unserer Community gefunden. Summer Gain. Ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen. Sonst musst du mich gleich.
Eigentlich heißt es Sam Again.
Sam Again. Aber Summer Gain ist auch okay. Okay, Sam Again. Und ich begrüße dich auch schon mal. Hallo Tobias, schönen guten Abend.
Ja, hallo nach Deutschland.
Bei dir ist es jetzt wie spät genau?
Bei mir ist es jetzt 2.43 Uhr am Nachmittag. Also 9 Stunden früher als bei euch in Deutschland.
Das heißt, du hast gerade gut gegessen, oder?
Ja, ich habe gerade ein Steak gegessen mit Reis und Brokkoli und mir geht's richtig gut. Draußen sind es ungefähr 40 Grad, aber ich sitze hier in meinem wohltemperierten Wohnzimmer und es geht mir gut und ich freue mich auf die Podcast-Sendung. Bin schon ganz gespannt, was wir alles besprechen werden.
Auf jeden Fall, ich freue mich auch schon super drauf. Wir haben ja schon ein bisschen längere Vorlaufzeit gehabt mit der Planung, auch alleine schon wegen der Zeitverschiebung, dass das alles passt. Und bei mir ist jetzt 20 vor 12, gleich beginnt der neue Tag, aber es geht los. Ich freue mich sehr. Und weil dich wahrscheinlich wohl noch nicht so alle kennen, wie jeder Interviewpartner, würde ich vorschlagen, du stellst dich mal vor, wobei wir das eigentlich dieses Mal mit so einem kleinen Interview machen, würde ich sagen, oder? Was hältst du davon?
Okay, klingt gut.
Alles klar.
Dann schieß mal los.
Dann geht's los. Ganz trocken erstmal, dein Nickname, diesmal richtig ausgesprochen.
Also komplett richtig ausgesprochen, Sam Again. Alles ist mein Nickname bei PSDE.
Ja, Realname habe ich schon verraten, Tobias, da gehen wir mal locker drüber hinweg.
Ja.
Du bist wie alt?
Ich bin 30 Jahre alt.
Und geboren in?
In Weiblingen.
In Weiblingen, das ist bei Stuttgart.
Schönen, das liegt im schönen Schwabenland.
Ja, bei Stuttgart ist das, genau, kenne ich. Ja.
Richtig, ja.
Ja, ich bin auch, ich komme eigentlich auch von der Ecke da unten, das ist auch, wenn man es nicht raushört.
Ich bin allerdings mit einem Jahr, glaube ich, ja, ich glaube, ich war ein Jahr alt, bin ich nach Westdeutschland gezogen, bin eigentlich ein Kind des Ruhrgebiets. Und es ist halt nur steht nur auf meiner Geburtsurkunde, sonst habe ich mit dem Süden nichts zu tun. Ich hoffe, niemand nimmt mir das übel, aber so ist es eben.
Ach ja, bestimmt nicht. Ja. Ich war 10 Jahre da unten und die restliche Zeit bin ich dann auch in Nordrhein-Westfalen gewesen. So, wohnhaft derzeit in, jetzt kommt's.
Ja, Las Vegas.
Ja.
USA.
Nice one. Wie kommt man da hin?
Das ist eine lange Geschichte. Ich denke, wir sprechen noch darüber. Wie kommt man da hin?
Ja, jetzt sag nicht mit dem Flugzeug. Mit dem Flugzeug ist mir klar.
Ja, ich bin verheiratet. Ich lebe in Las Vegas zusammen mit meiner Frau. Wir haben hier ein Apartment. Wir wohnen etwas außerhalb vom Strip. Jeden Tag am Strip zu sein, ist mir auch etwas zu stressig. Man gewöhnt sich dann halt doch irgendwie zu schnell dran und dieser ganze Trubel am Strip, die Lichter, die lauten Leute, die Touristen, das wird einem alles zu viel nach einer Zeit und man ist dann doch froh, dass man etwas außerhalb wohnt, wo man in einer ruhigen Atmosphäre halt seinen ganz normalen Alltag leben kann. Das ist hier auch nicht anders als in anderen Städten. Ich wohne jetzt seit 6 Monaten hier und wir fühlen uns sehr wohl. Ja, und ich denke, über andere Sachen sprechen wir später noch eventuell.
Ja, bestimmt. Also man könnte fast sagen, du bist einer der Auswanderer sozusagen. Hast du eine Sachen in Deutschland gelassen oder einen Teil mitgenommen? Wie habt ihr das angestellt?
Ich bin halt relativ spontan in die USA gegangen, habe mich halt entschieden, nachdem ich meine Frau im letzten Jahr in Las Vegas kennengelernt habe, dann spontan zu ihr nach San Francisco zu gehen, wo sie damals noch gelebt hat. Ich habe in Deutschland dann relativ schnell meine Zelte abgebrochen, habe mit der Familie sprechen müssen, die halt auf die schockierende Nachricht vorbereiten müssen und habe mich um meine Wohnungsauflösung gekümmert, habe Möbel verkauft, habe noch Partys gefeiert mit Freunden, um mich zu verabschieden und bin dann im Herbst, im August 2010 war es, glaube ich, bin ich nach San Francisco gegangen und bin mit meiner Frau dort zusammengezogen. Und wie sind wir dann nach Las Vegas gekommen? Ja, das war halt dann irgendwann die Entscheidung, wo gehen wir hin in den USA, weil das in San Francisco auch nur eine Übergangslösung war. Dort hat meine Frau eben auch noch bei Freunden gewohnt. Wir mussten also uns eine eigene Bleibe suchen. Ja, und da ich halt Pokerspieler bin und Online-Pokerspiele, was natürlich jetzt etwas schwieriger geworden ist seit dem Black Friday, aber damals war das eben alles noch nicht so bekannt, haben wir uns eben entschieden, nach Las Vegas zu gehen, da ich hier spielen kann. Und da es eine schöne Stadt ist, da es eine actionreiche Stadt ist und vor allem eben auch die Preise sind hier in Las Vegas doch recht weit unten. Also gerade die Grundstückspreise, die Mietpreise, Lebensmittelpreise, das heißt deutlich günstiger als in Kalifornien. Also deutlich günstiger als in San Francisco. Wenn ich in San Francisco für $100 eingekauft habe, dann war der Einkaufswagen halb voll und hier in Las Vegas bekomme ich schon eben eine ganze Palette für eine Woche. Und ja, wir fühlen uns hier wohl und jetzt lebe ich hier.
Ja, auf jeden Fall eine coole Geschichte, Mensch, wo du gerade schon beim Essen warst. Die nächste Frage, dein Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen, ich würde sagen Chili con Carne. Allerdings nach einem ganz speziellen Rezept. Ich mag diese 0815-Rezepte von Chili con Carne nicht so. Ich habe mir vor ein paar Jahren mal ein Rezept von dem bekannten Fernsehkoch Jamie Oliver besorgt. Der hatte mal ein Chili con Carne im Fernsehen gekocht. Das sah sehr lecker aus und ich habe es danach gekocht und bin dann irgendwie drauf hängen geblieben und kann das wirklich alle 2 Wochen essen. Mache mir dann immer einen riesen Topf und der hält dann für 3 Tage. Also Chili con Carne, mein Lieblingsessen.
Nächste Frage. Verliebt in... Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt kannst du dir alles aussuchen.
Verliebt in... ich bin verliebt in San Francisco. Ich hoffe, meine Frau nimmt es mir nicht übel, dass ich sie nicht zuerst nenne. Aber meine Frau liebe ich natürlich am allermeisten. Und ja, meine Familie würde ich vielleicht noch nennen.
Deine Hobbys? Hast du noch ein paar?
Meine Hobbys? Ja, Pokerspielen. Wobei man das mit einem Fragezeichen versehen muss, da wenn man doch viel Poker spielt und es für den Lebensunterhalt tut, dann nimmt der Spaßfaktor eigentlich immer mehr ab. Und ja, es wird halt immer mehr zu einem Job. Ansonsten spiele ich ganz gerne Tennis, habe mich gestern allerdings in einem Match gegen einen Poker Strategy Spieler verletzt, bin also umgeknickt. Und habe mir, glaube ich, eine Bänderdehnung zugezogen. Ich bin nicht beim Arzt gewesen, es tut jedenfalls höllisch weh. Ich schaue gerade auf meinen Fuß und ich sehe, er ist blau angelaufen. Also meine Zehen sind blau, mein Fuß ist dick und ich habe ein bisschen Probleme, also beim Laufen. Also wenn mich irgendein Community-Mitglied, das jetzt gerade in Las Vegas ist oder in den nächsten Wochen hierher kommt, humpelnd durchs Rio laufen sieht, dann wisst ihr Bescheid, sprecht mich an. Das bin dann ich. Also ich bin noch dabei, meinen kaputten Fuß ein bisschen ausheilen zu lassen. Also Tennis, Pokern, und ich gehe ganz gerne feiern, jetzt gerade, wo wieder viele Deutsche hier in Las Vegas sind. Das würde ich sagen, sind meine Hobbys.
Ja, du hattest gerade immer erzählt, dass du selber pokerst, also auch nicht nur so ein bisschen, sondern auch for money quasi, ja, um dein Leben zu finanzieren. Nächste Frage eigentlich, glaubst du, dass es einen Pokergott gibt? Hast du ihn kennengelernt?
Ein Pokergott? Ich weiß nicht, ob es ihn gibt. Wenn es ihn gibt, dann ist er nicht sehr nett zu mir gewesen. Also ich bin wie jeder andere Pokerspieler natürlich auch gesegnet mit epischen Downswings und ganz, ganz kurzen Upswings. Aber ich denke, wenn man sich das vernünftige Mindset aneignet und eben eine Weile gepokert hat und sich mit dem Spiel auseinandergesetzt hat, dann lernt man die Höhen und Tiefen eben kennen und kann dann eben auch die Dinge realistisch irgendwann einschätzen und man glaubt dann nicht mehr an einen Pokergott, sondern nur noch an Sample Size. Also ganz kurz, ich glaube nicht an einen Pokergott.
Okay. Gibt es einen Wunsch oder ein Ziel, das du dir in naher Zukunft irgendwie erfüllen möchtest?
Gute Frage. Da komme ich ganz schön ins Schwitzen, ein Ziel. Ja, ich möchte natürlich in Sachen Pokern mich weiter verbessern. Ich versuche eben viel mit anderen Spielern zu sprechen, mit meinen Pokerfreunden mich über Hände zu unterhalten. Versuche mich also generell einfach weiterzuentwickeln als Pokerspieler. Und ich möchte eben langfristig oder mittelfristig eben auch im Pokern noch weiter aufsteigen und hoffe, dass mir das gelingt. Aber es wäre jetzt nicht dramatisch, wenn mir das nicht gelingen würde. Mein Leben hängt eben nicht allein am Pokerspiel, sondern ich bin so ein ziemlich zufriedener Mensch derzeit. Und wenn es dann nicht mehr klappen sollte mit dem Pokern um höhere Beträge, dann ist das auch völlig okay für mich. Und ansonsten bin ich eigentlich momentan wirklich sehr glücklich und alles, was ich mir vorgenommen habe, was im Moment sehr schön ist, hat alles funktioniert. Ich habe meine Frau geheiratet. Ich bin glücklich und zufrieden. Ich lebe in einer schönen Stadt. Und ja, eigentlich geht es mir rundum gut.
Ja, so
Von
hört es sich auch
daher.
an. Das ist sehr zufrieden. Habt ihr in Vegas
Ja.
geheiratet oder habt ihr in San Francisco geheiratet?
Nee, wir haben in Vegas geheiratet. Was
Ah.
sich hier aufgrund der ganzen Situation in Nevada natürlich eignet. Also das Heiraten, das hat hier sehr einfach funktioniert. Das ist im Prinzip so, man kann sich so vorstellen, wie nachts zu McDonald's fahren und sich einen Hamburger zu holen. Also es ist sehr unkompliziert. Es gibt kaum Bürokratie. Man muss sich bei den Behörden in Las Vegas, bevor man heiratet, einen kleinen Zettel besorgen. Das ist eine quasi Erlaubnis zu heiraten. Daraufhin geht man in eine der zahlreichen kleinen Kapellen, die am Straßenrand stehen, geht einfach hin, legt ungefähr $200 für eine Standardhochzeit auf den Tisch. Größere prunkvolle Hochzeit gehen natürlich auch, aber wir haben eine Standardhochzeit gemacht. Und eine halbe Stunde später ist man vermählt und hat dann quasi ja das Recht auch, ja, sich erstmal in den USA aufzuhalten als Ausländer. Ich bin jetzt natürlich hier als Ausländer, habe eine Green Card beantragt und bekomme irgendwann mal die amerikanische Staatsbürgerschaft. Hoffe ich, dass das alles funktioniert. Ja, und daher haben wir das eben in Vegas gemacht, dass eben günstig ist, schnell geht und unkompliziert ist.
Also wenn man quasi über dich eine Sendung im Fernsehen senden würde, der Auswanderer, also die Auswanderer, dann wärst du einer der Leute, die sagen würden, ja, ich bin glücklich und es hat gut funktioniert.
Ja, ich würde sagen, bei mir hat es alles sehr gut funktioniert und ich denke, ich bin nicht einer derjenigen Leute, die man bei RTL 2 dann im Fernsehen sieht, nachdem sie wieder zurückgekehrt sind und darüber berichten, ja, wie schlecht doch alles gelaufen ist und wie ungerecht das Leben doch zu ihnen gewesen ist. Also ich will mich nicht zu früh freuen, aber momentan läuft alles gut und es sieht wunderbar aus. Ich fühle mich in Vegas wohl und hoffe, dass es noch lange so bleibt.
Kommen wir mal zum Thema Beruf, Job, Leidenschaft vielleicht sogar bei dir, muss man echt sagen, was ich so im Vorfeld von dir gehört habe. Absolut immer top informiert, was sowohl unter den Tischen von Las Vegas abgeht, als auch auf den Tischen.
Unter den Tischen. Da
Ja.
weißt du mehr als ich. Ja, man bekommt natürlich eine Menge interner mit, wenn man sich hier in Las Vegas eben in der Pokerszene, ich will das jetzt nicht zu hoch hängen, aber eben mit einigen Spielern mal unterhält und vielleicht auch mit einigen Leuten bei Facebook befreundet ist, immer mal wieder ein paar Informationshappen zugeworfen bekommt. Und dadurch, dass ich eben auch Interviews für Poker Strategy mit einigen amerikanischen Pokerspielern geführt habe, ja, bekommt man vielleicht ein bisschen größeren Einblick in die Pokerszene als jemand, der jetzt in Deutschland lebt, aber sich auch für Poker interessiert. Weil das einfach für jemanden, der in Deutschland lebt, nicht möglich ist. Ja, also ich bin halt hier viel unterwegs und versuche, Leute aufzutreiben für Interviews, für Poker Strategy und schaue halt immer nach Neuigkeiten, was ist halt hier so passiert. Und ich habe früher schon in Deutschland noch bei der Rheinischen Post als Journalist gearbeitet. Macht das jetzt seit insgesamt 4 Jahren, glaube ich, natürlich mit einigen Unterbrechungen im letzten Jahr. Da habe ich nicht mehr als Journalist arbeiten können. Aber mir hat die Arbeit als Journalist immer sehr viel Spaß gemacht, das Recherchieren, das Schreiben der Texte. Und so ist das im Prinzip dann halt auch alles entstanden, dass ich für Poker Strategy hier so ein bisschen aus Las Vegas berichte und ein paar News zusammentrage und Interviews führe. Weil es eben dann doch mit meiner ursprünglichen Arbeit ziemlich viel zu tun hat. Und irgendwann in Zukunft möchte ich auch als Journalist mal wieder arbeiten.
Ich würde dich ja, was Vegas angeht, echt als sprudelnde Informationsquelle bezeichnen. Das ist echt ziemlich interessant, was du dazu alles zu erzählen hast.
Ja, schauen wir mal.
Ja, auf jeden Fall. Wollen wir mal so ein bisschen in unser Top-Thema des Tages oder des Abends einsteigen. Dazu zählt also definitiv, ja, wie ich schon gesagt habe, Las Vegas, ein Blick hinter die Kulissen der Glücksfabrik. Und das versuchen wir mal so ein bisschen zu beleuchten, was momentan so alles abgeht quasi in Vegas. Und was natürlich hauptsächlich abgeht ist, ich meine, das hat jeder gelesen, ist eigentlich mit das größte Event im Jahr, nämlich
Das kann man sagen.
die World Series of Poker 2011 ist im vollen Gange und bietet jede Menge Gesprächsstoff, was ihr auch täglich in den News auf Poker Strategy lesen könnt. Aber nicht nur die World Series of Poker ist ein interessantes Gesprächsthema in Vegas, sondern auch die VPT-Tour. Und
EWPT, ja.
genau, ja, da bist du sehr aktiv dabei, was die Beobachtung dieser großen oder größten Turnierserie quasi angeht und kannst sicherlich auch die eine oder andere lustige Story erzählen. Aber bevor wir einsteigen zu dem Thema, würde ich eigentlich sagen, ja, deine ersten Eindrücke der aktuellen World Series of Poker. Wie sieht's aus?
Klar. Ja, also die WPT ist die größte Serie in den USA, aber wie du schon richtig gesagt hast, die WSOP ist das Nonplusultra, die weltweit größte Pokerserie, die einmal im Jahr, wie ihr alle wisst, natürlich in Las Vegas stattfindet. Seit 2 Wochen ungefähr spielen die besten Spieler der Welt und natürlich auch viele Amateurspieler um die begehrten Bracelets. Und es ist ein doch recht großer Unterschied zwischen der WSOP und der WPT. Die WSOP ist wirklich gigantisch. Es ist einfach Wahnsinn, wenn man zum ersten Mal ins Rio geht, sich langsam eben auf den Amazon Room zubewegt und dann das erste Mal durch die Tür geht und eben vor einem unglaublichen Feld von Pokertischen steht. Man sieht bestimmt 50, 60, 70, 80, 90, 100 Pokertische. Das ist wirklich unfassbar. Es ist ein riesengroßer Saal. Es ist mit Sicherheit größer als ein Fußballfeld. Und es ist ein unfassbarer Eindruck. Es ist fantastisch, wenn man das erste Mal eben in den Amazon Room geht und das Klackern der Chips hört. Das ist einfach wie ein lautes Summen, quasi einen den ganzen Tag über begleitet. Es klackert, es klimpert. Man hört die Floor-Leute schreien, man hört Dealer rufen, Table, Seat open. Es ist einfach Wahnsinn. Das, was man sich als Pokerspieler eben schon immer mal erhofft hat, es ist einfach wie ein Traum, der wahr wird, wenn man zum ersten Mal als Pokerfan nach Las Vegas kommt. Es ist gigantisch. Es ist das größte Pokerereignis des Jahres und dementsprechende Beachtung findet es ja auch. Die WPT hingegen ist wesentlich kleiner. Es wird in Bellagio in einem kleinen, ja, wie soll man sagen, es ist so eine Art Ballsaal, ein kleiner Ballsaal. Dort wird gespielt und es sind vielleicht, naja, 20 Tische, die gleichzeitig laufen. Und es ist alles viel kleiner. Man kommt in Kontakt zu den Leuten von der WPT. Darüber hinaus darf man eben auch filmen dort. Es gibt keine Einschränkungen, es gibt keine Exklusivrechte für eine gewisse Pokerseite. Das ist ja bei der WSOP leider der Fall, dass Poker News sich ja die Exklusivrechte für, ich sag mal, alles gesichert hat. Und wir jetzt als Poker Strategy oder andere Seiten eben auch darum kämpfen müssen, dass die kleinen Informationshappen bekommen. Das ist bei der WPT eben total anders. Es ist wesentlich kleiner, es ist wesentlich schöner auch, es ist eine angenehme Atmosphäre. Man kommt einfach in den Kontakt zu den Spielern. Auch dadurch, dass es eben so wenige Tische sind, hat man einfach den Überblick. Man läuft eben von Tisch 1 zu Tisch 2, kann sich dort mit einem Spieler unterhalten oder wenn man halt vorhat, ein Interview mit ihm zu führen, dann ist er nicht gleich schwupps weg, sondern man sieht eben, wenn er den Raum verlässt, weil es so klein ist. Wer mal im Amazon Room gewesen ist, der wird halt verstehen, wie groß der Amazon Room ist und es ist einfach unfassbar schwer, in der ganzen Zahl der Amateurspieler die wirklich interessanten Spieler im Auge zu behalten, weil die Wege einfach so lang sind und die Leute sich einfach schwupps vom Acker machen und ja, man dann blöd aus der Wäsche guckt, wenn man eigentlich einen Interviewtermin vereinbaren wollte. Es ist unglaublich schwierig, weil es einfach so gigantisch groß ist und dann eben auch noch die Einschränkungen durch die Exklusivrechte für Poker News dazukommen. Also für mich als Journalist in Anführungszeichen ist es wesentlich einfacher, bei der WPT zu arbeiten. Es war wesentlich einfacher, ich konnte mehr Interviewstoff zusammensuchen und es hat wesentlich mehr auch Spaß gemacht. Jetzt bei der WSOP ist es schon sehr schwierig. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ich etwas spät dran war, was die Credentials angeht, also die Zugangsberechtigung. Da ist leider die Anmeldefrist schon verstrichen gewesen. Ich bin etwas spät dran gewesen und habe dann halt nicht mehr die Chance gehabt, mir noch so eine Erlaubnis zu besorgen. Bin jetzt also nicht berechtigt, innerhalb der Gemäuer des Rios Interviews zu führen und muss daher immer schauen, wie ich das irgendwie anders hinbekomme. Da halt wirklich durch diese Poker-News-Restriktion das Ganze sehr, sehr streng gehandhabt wird. Und ja, ich muss jetzt halt meine Wege finden, Interviews zu führen. Innen drin darf ich es halt nicht tun.
Aber du kommst irgendwie dran an die Interviewpartner dann außerhalb.
Ja, es ist schwierig. Also ganz ehrlich, es ist sehr schwierig. Es ist jetzt nach 2 Wochen, kann ich jetzt das erste Fazit ziehen. Und ich will eigentlich nicht zu viel verraten, weil es auch noch nicht in trockenen Tüchern ist, welche Leute ich für ein Interview bekomme. Also Namen möchte ich noch nicht nennen. Ich hoffe, dass ich 1 oder 2 sehr interessante Spieler noch für ein Interview gewinnen kann. Was wahrscheinlich funktionieren wird, ist, dass ich ein Interview mit einer Gruppe von deutschen Spielern machen werde. Das soll eine ganz lustige Geschichte werden. Einfach ein unkompliziertes Interview, ohne vorher abgesprochene Fragen zu stellen. Es wird einfach nur drauf losgefilmt, drauf losgequatscht und dann mal sehen, ob das spannend wird für die Community.
Ah, ich bin
Das
mir
wird
sicher.
definitiv was werden.
Ja, ich bin mir sicher.
Ja, das wird ganz lustig. Vielleicht haben wir auch schon das eine oder andere Bierchen getrunken zu dem Zeitpunkt. Das Ganze, liegt gerade so im Köcher. Das werden wir vielleicht in den nächsten Tagen mal in Angriff nehmen. Und was die Starspieler betrifft, da wird sich sicher das eine oder andere auch noch ergeben. Aber es ist eben wesentlich schwieriger. Und vor allem denke ich, es liegt es auch daran, dass eben jeder Spieler, der einen großen Namen hat, wirklich fast jedes Turnier spielt bei der WXOP. Ganz einfach, weil der Shot auf das Bracelet eben so groß ist und jeder eben, ja, seine maximale Chance nutzen möchte, ein Bracelet zu gewinnen. Das heißt, um ein Interview zu bekommen mit einem Spieler wie, sagen wir mal, Jason Mercier, muss man halt erstmal schauen, ob der gute Mann Zeit hat, denn er spielt jeden Tag und in der Pause möchte er was essen und nachdem er gebastelt ist, ist er auf Tilt und möchte nicht sprechen. Und am Abend, wenn er natürlich um 2 Uhr dann ja, seinen Tag beendet, dann will er natürlich auch zurück ins Hotel gehen und schlafen, was natürlich ganz logisch ist. Von daher sieht das Ganze schon etwas schwieriger aus als noch bei der WPT.
Kannst du kurz ein bisschen erzählen den Zuhörern, wie sich momentan Las Vegas unter dem Einfluss der World Series of Poker verändert hat? Menschenmassen, Spieler, ich meine High Society, was läuft da so im Untergrund eigentlich ab?
Ich denke, dass viele Leute das etwas überschätzen. Ich denke nicht, dass Las Vegas wegen der WSOP einen riesigen Zuschauerboom oder einen riesigen Touristenboom verzeichnet. Ich glaube, Las Vegas ist immer noch eine Touristenstadt, die eben primär für Gambler gemacht ist, die eben alles andere spielen außer Poker und eben halt auch ein Reiseziel ist für Bachelor-Partys, für amerikanische Touristen, für Leute, die einfach ein paar Tage herkommen wollen, wie wir Deutsche halt nach Mallorca fliegen. Und Poker ist natürlich in der Pokerszene eine Riesensache. Es ist das Zentrum der Pokerwelt, vor allem jetzt zur WSOP. Aber ich denke, dass es wirklich keinen allzu großen Unterschied macht, wenn man ein Las Vegas-Beobachter ist, der jetzt nichts mit Poker zu tun hat. Ich glaube nicht, dass man einen Unterschied verzeichnen kann. Natürlich jetzt für mich, der sich für Poker interessiert. Für mich ist das super, es kommen super viele Deutsche nach Las Vegas und es gibt sich Möglichkeit, sich auszutauschen, um alte Freunde wiederzutreffen, um Partys zu machen. Aber ich denke nicht, dass es wirklich auffällig ist, dass sich irgendetwas auf den Straßen verändert, dass die Clubs voller sind. Das nicht. Vielleicht werden einige VIP-Ecken in den Clubs etwas besser belegt sein, weil die unendlich reichen Pokerspieler in der Stadt sind und ja, ne, ein bisschen auf die Kacke hauen. Ein paar Flaschen Champagner ordern, ein paar Tische buchen. Ja, sowas eventuell. Aber ich denke, im Großen und Ganzen ist Las Vegas eben immer noch ein weltweites Touristenziel, das sich nicht großartig dadurch verändert, wenn ein paar tausend Pokerspieler in die Stadt kommen. Das ist so mein Eindruck. Und wenn es sich verändert, dann nur marginal.
Ich habe hier einen ziemlich lustigen Stichpunkt stehen in meiner kleinen Liste. Geschichten und Kuriositäten. Dafür müsstest du eigentlich, wie du ja vielleicht schon ja, vorhin so kurz erwähnt hattest, eine ganze Menge mitbekommen. Ist dir so eine Story aus den letzten, ja, ich weiß nicht, 2, 3 Monaten vielleicht oder auch ganz aktuell, vielleicht auch letzte Woche oder gestern, heute, irgendwie im Kopf geblieben, wo du sagst, das war irgendwie total kurios?
Ach ja, da gibt es sicher einiges. Ich hoffe, dass mir da spontan was einfällt. Vielleicht eine kleine Anekdote von einer Hand, als ich selber Live-Poker gespielt habe. Normalerweise spiele ich kein Live-Poker, aber just for fun habe ich mich an einen Zweitisch gesetzt, habe mich mit $200 eingekauft und wollte einfach mal ein bisschen gamblen, einfach mal so eine Abwechslung zum Online-Poker haben. Und ich spiele halt vor mich hin und schenke dem Ganzen auch nicht allzu viel Aufmerksamkeit, was ich vielleicht hätte besser machen sollen. Aber es entwickelte sich eine Hand zwischen zwei Spielern an meinem Tisch und beide sahen mir jetzt nicht wirklich stark aus, sahen nicht sehr kompetent aus. Ich kann es aber auch nicht wirklich beurteilen. Es waren zwei Spieler, die mir recht unbekannt waren. Und ich verfolgte die Hand. Es ging immer mehr Chips rein. Es wurde der Flop gedealt. Es wurde gebettet und gecallt. Am Turn wurde gecallt. Und am River vervollständigte sich eine Straße. Und es lag, glaube ich, auf dem Board König, Bube, Dame. Der ursprüngliche Spieler, der Aggression gezeigt hatte, der eben den Flop und den Turn gebettet hatte, überlegt kurz, guckt in seine Chips und es war nicht viel angekommen am River, was seinem Gegenspieler eben was Besseres verleihen konnte, aber es war in die Straße angekommen. Und dieser Spieler überlegte nur, was er tut, guckt in seine Chips. Sie waren relativ deep, also beide hatten noch so, sagen wir mal, noch 150 behind, im Pot waren 300. Vielleicht war es auch etwas weniger. Ich will mich jetzt nicht genau festlegen. Auf jeden Fall guckt dieser Spieler in seine Chips und dann passiert plötzlich etwas, womit niemand gerechnet hatte, was ich in Vegas auch noch nie gesehen habe. Der Spieler, der zweimal gecallt hat, am Flop und am Turn, zeigt dem Spieler, der die Aggression eben fortgesetzt hatte, seine Hand. Und zwar zeigt er ihm die geriverte Straße. Die absoluten Nuts. Es war kein gepairtes Board, es war kein Flush. Er zeigt ihm die Nuts.
Ja.
Warum auch immer, was auch immer in diesem Spieler in dem Moment vorgegangen ist, es ist eigentlich eine sehr dumme Sache, jemandem zu zeigen, dass man die beste Hand hat. Er tut es jedenfalls und ich denke mir, okay, das ist natürlich schon ziemlich seltsam. Nur jetzt passiert was, womit niemand gerechnet hat. Der andere Spieler, der halt sieht, dass dieser Spieler eine unmöglich starke Hand hat, die nicht schlagbar ist, greift er in seine Chips, schaut auf die Hand des Gegners, schaut auf diese beiden Karten. Und in dem Moment hatte sich schon ein riesiges Staunen breit gemacht. Am ganzen Tisch alle gucken mit großen Augen, was passiert denn da? Was ist ja unglaublich, was da abgeht. Und dieser Spieler griff tatsächlich in seine Chips und bettet $90.
Nice, Mann.
Der ganze Tisch steht fassungslos da. Und es wurde nicht laut drauf losgelacht. Es war mehr ein Staunen, ein ungläubiges Staunen. Ja, der andere Spieler callt natürlich und kann sich den Schmunzel nicht verkneifen. Und der Spieler, der gebettet hatte, schüttelt den Kopf und ja, war wahrscheinlich blind auf einem Auge. Aber
hat der andere nur gecallt oder ist er all-in gegangen?
Nein, er hat nur gecallt, ja.
Oh Mann,
ey. Das war halt auch eine Sache, die niemand verstanden
hat. Da waren zwei absolute Strategen am Werk, kann das sein?
Ja, also wirklich, ja, es müssen Phil Ivys Cousins gewesen sein.
Wahrscheinlich. Also
das war die lustigste Hand, die mir hier untergekommen ist am Tisch, ja. Aber sicherlich, man erlebt hier einige Dinge, die sicher ganz interessant sind. So ein Freund von mir hat mal gegen Steve Martin gespielt, der bekannte Komiker Steve Martin, der hier im Mirage regelmäßig auftritt. Der Gute hatte sich dann auch an einen Zweitisch gesetzt und ja, relativ freizügig mit seinem Geld gespielt. Und wie auch Steve Martin sieht man andere Stars hin und wieder mal. So war kürzlich 50 Cent, der Rapper, mal im Bellagio und hat sich für eine Stunde lang in ein Sonnenbrillengeschäft einquartiert, hat die Türen absperren lassen und sich ein paar neue Sonnenbrillen gekauft. Und draußen herum hat sich eine riesen Menschentraube gebildet, alle wollten Fotos machen. Und da ich relativ groß bin, fast 2 Meter, kamen dann viele Leute zu mir und haben mich gebeten, mal ein paar Fotos zu machen. Und ich konnte den guten 50 Cent relativ gut erkennen. Und vor 2 Wochen hatten wir auch die Billboard Awards, also einen großen amerikanischen Filmpreis, der verliehen worden ist. Da sieht man schon den einen oder anderen bekannteren Fernsehstar oder Musikstar mal über die Straße laufen oder durch ein Shoppingcenter. Mike Tyson ist regelmäßig hier. Das ist immer ganz witzig, wenn man dann so jemanden sieht.
Sag mal, du kannst dich bestimmt noch erinnern an diese kuriose Story mit dem deutschen Spieler Ali, unter dem Nickname quasi sozusagen bekannt.
Ja, genau.
Was hat das damit auf sich gehabt? Willst du das nochmal kurz erzählen?
Ich versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen. Der Ali Tekim Tamgac hat in Las Vegas im März bei der WPT, Championship, das ist sowas wie vergleichbar mit dem EPT Grand Final in Madrid. Also das letzte große Turnier mit einem höheren Buy-in der WPT-Serie, das in Bellagio in Las Vegas stattfindet. Dort hat Ali Tekim Tamgac teilgenommen und Ali ist beschuldigt letztes Jahr bei der Partouche Poker Tour in Cannes betrogen zu haben. Und zwar wirft man ihm vor, mit einem Kompagnon zusammen die anderen Spieler betrogen zu haben, indem sein Freund eben die Karten von Alis Gegnern ausgespäht haben soll und ihm daraufhin Zeichen gegeben hat, eben um welche Karten es sich handelt. Ja, Ali wurde, nachdem sich einige Spieler in diesem Turnier beschwert haben darüber, von diesem Turnier disqualifiziert. Vanessa selbst hat das Turnier gewonnen Und Ali hat später aber die Veranstalter der Partouche Poker Tour eben verklagt. Also auf das Preisgeld, was ihm seines Ermessens nach zustehen würde, eben verklagt. Und in der Pokerwelt allerdings ist relativ verbreitet, dass Ali betrogen hat, wenn auch es keine absoluten Beweise dafür gibt. Also es gibt keine wirklichen Beweise, dass er es getan hat. Allerdings, so wie es aussieht, ist es wohl sehr wahrscheinlich, dass es so gewesen ist. Und Ali hat bei der WPT Championship eben teilgenommen. Niemand hat damit gerechnet, dass er es machen würde, aber er hatte die Berechtigung, weil eben Teil seines WPT-Gewinnes letztes Jahr in Barcelona, Teil des Preispools, ist eben auch ein Ticket für das Finale in Las Vegas gewesen. Und ja, daraufhin hat er eben hier teilgenommen, war hier. Und diese ganze Sache hat für sehr viel Unmut unter den Pokerspielern gesorgt. Es gab sehr viel Getuschel, es gab unfassbares Staunen. Viele Spieler sind zu den Verantwortlichen des Bellagios gegangen und haben gefragt, wie es denn bitte sein kann, dass dieser Spieler, der ja ein offensichtlicher Betrüger ist, an dem Turnier teilnimmt. Aber die Verantwortlichen des Bellagios haben eben darauf verwiesen, dass er das Ticket gewonnen hat auf legalem Weg, dass er auch bei der WPT in Barcelona, die er gewonnen hat, nicht betrogen hat, dass es da keine Hinweise drauf gibt, und entsprechend hat er das Recht, dort teilzunehmen. So die Meinung der WPT-Verantwortlichen oder der Bellagio-Verantwortlichen. Aber das Ganze hat sehr hohe Wellen geschlagen. Und vor allen Dingen war es Daniel Negreanu, der immer wieder den Ali quasi vor versammelter Mannschaft bloßgestellt hat. Das kann man schon so sagen. Er hat ihn quasi, ich glaube zweimal hat er ihn morgens direkt angesprochen, vor versammelter Mannschaft, bevor der Turnierdirektor das bekannte Shuffle Up and Deal ausgesprochen hat, ist Daniel hingegangen, hat sich auf den Tisch gestellt, hat sich auf seinen Stuhl gestellt und mit dem Finger auf Ali gezeigt und gesagt, du bist ein Betrüger, du hast es nicht verdient, hier zu spielen, wir wollen dich nicht hier, du bist kein Pokerspieler, du hast keine Ehre. Und alle Spieler haben daraufhin applaudiert. Ja, das ist zwei- oder dreimal vorgekommen. Und das war ein großes Thema während der WPT. Viele Spieler haben sich dazu geäußert bei Twitter, haben Interviews gegeben. Es gab immer wieder die gleiche Frage auf. Was haltet ihr davon, dass Ali hier teilnehmen darf? Und es gab eigentlich nur eine Meinung. Alle Spieler waren überzeugt, Ali darf nicht teilnehmen. Ali hat betrogen, und jemand, der einmal betrogen hat, sollte nie wieder an einem Pokerturnier teilnehmen dürfen. Ich als Reporter für Poker Strategy habe daraufhin ein Interview mit Ali gemacht, in dem ich ihm eben auch die Fragen gestellt habe, die mich damals interessiert haben. Er wollte nicht darüber sprechen, was jetzt die aktuelle Lage ist beim Gericht in Frankreich, wo er halt eben versucht, das Preisgeld einzuklagen. Darüber durfte ich nicht mit ihm reden. Aber ich denke, sonst ist es ganz interessant geworden. Ich habe eben versucht, ihn zu fragen, was an den Beschuldigungen dran ist und wie er sich eben fühlt, quasi das absolut schwarze Schaf zu sein. Und er hat eigentlich recht besonnen geantwortet. Aber man merkte, es brodelt schon sehr in ihm. Er war sehr aggressiv. Es gab dann einige Gerüchte, er habe Spielern am Tisch gedroht. Er habe Spielern gedroht, wenn er sie nachts sehen würde und niemand da wäre, könnte das schmerzhaft für diese Spieler enden. Es ging da um Scott Siever. Es ging auch um Daniel Negreanu. Er soll wohl gesagt haben, auch ja, wenn er Daniel mal sieht, dann würde er ihm mal etwas offener die Meinung sagen, wenn niemand dabei ist. Aber darüber hinaus, also ist es nie dazu gekommen, dass die beiden sich irgendwo getroffen haben. Ali ist dann relativ deep gekommen, aber eben vor dem Geld ausgeschieden. Und es gab dann bei Twitter, ein Gewitter von Meldungen. Alle haben sich gefreut darüber, dass Ali raus war. Ich glaube, ein Spieler hat $5,000 ausgelobt für denjenigen, der Ali bastet. Ob da wirklich was dran ist oder ob das jetzt nur ein kleiner Gag war, das weiß ich nicht. Aber die ganze Ali-Geschichte hat hier ziemlich für Wellen gesorgt bei der WPT. Und das war die Ali-Geschichte.
Ja, ist schlussendlich für ihn gar nicht so gut ausgegangen, leider. Ja, er ist nicht so gut für ihn ausgegangen, schlussendlich, oder?
Es ist nicht wirklich was passiert, aber er wird nie wieder Fuß finden in der Poker-Szene. Er ist durch. Selbst wenn er irgendwie das Preisgeld wieder einklagen kann, er wird seine Unschuld nie beweisen können. Seine Schuld ist wohl relativ offensichtlich und er wird seine Glaubwürdigkeit wohl kaum zurückgewinnen können. Das ist so meine Einschätzung. Ich kann da jetzt nicht näher drüber reden, aber ich denke, Ali, das ist die Geschichte des Vergangenheit, das wird nichts mehr werden. Ja,
krasse Geschichte. Kann man nur draus lernen.
Ja.
Wollen wir ganz kurz noch mal ein bisschen zur WPT ein paar Grundinformationen liefern? Wir haben ja schon gesagt, das ist die größte Turnierserie in den Vereinigten Staaten. Und darüber ja auch hinaus gibt es Events, die außerhalb gespielt werden. Du hattest ja schon was angesprochen.
Genau, ja. Also bis vor einigen Jahren haben die Events der WPT ausschließlich in den USA stattgefunden, wenn ich mich richtig erinnere. Also in Los Angeles, in Connecticut. Ich glaube, mehr fallen mir da jetzt gar nicht ein. Und natürlich in Las Vegas. Und die WPT schließt jedes Jahr eben mit dem WPT Championship ab in Las Vegas im Bellagio. Das ist ein 25.000 Dollar Buy-in und das ist quasi das größte WPT-Turnier des Jahres. Seit einigen Jahren kommen immer mehr europäische Stationen hinzu. Ich glaube, jetzt in der nächsten Saison gibt es etwas in Slowenien, glaube ich sogar. Es gibt einige Stationen in Osteuropa, Bratislava, dann Barcelona, London, Wien. Die Verantwortlichen da haben also expandiert, haben gesehen, dass da in Europa auch einiges läuft, dass da einiges pokertechnisch los ist. Ja, es ist eine super Turnierserie. Sie haben, denke ich, sie haben sehr öffentlichkeitswirksam gearbeitet. Das sieht man daran, dass es eben Sachen gibt dort, die es nirgendwo anders gibt. Es gibt die Royal Flush Girls, also Frauen, die recht hübsch sind, nett angezogen sind und während des ganzen Turniertages durch die Reihen schleichen, mit einigen Pokerspielern reden, ein bisschen flirten und das Ganze wird eben aufgenommen auf Kamera und sie sorgen eben einfach für eine lockere Atmosphäre, natürlich vor allem bei den Männern. Und das ist einfach was, wo die WSOP sich vielleicht noch eine Scheibe abschneiden könnte. Es gibt die Kimberly Lansing, die eben das Ganze hostet, also eine Moderatorin, auch sehr attraktive Frau. Es gibt Mike Sexton, Winston Patton, das legendäre Kultmoderationsduo. Es ist alles sehr bunt bei der WPT. Es gibt jetzt Tony Dunst, der eigentlich sehr fundierte Handanalysen macht, die eigentlich, ja, die eigentlich sehr, sehr gehaltvoll sind, wo man jetzt mal denkt, das sind wirklich tiefgehende Analysen, wo man sich einiges für rausziehen kann. Das ist einfach ein Unterschied von der WPT zur WSOP, dass dort eben auf die Vermarktung etwas besser geachtet wird, habe ich das Gefühl, als bei der WSOP. Viele Dinge sind sehr gut durchorganisiert und viele Dinge sind einfach attraktiv für die Leute, die dorthin kommen. Und ich muss sagen, die Royal Flush Girls sind wirklich sehr interessant. Das sind wirklich, wirklich sehr attraktive Frauen. Oft, wenn man mal einen Filmstar, den man aus dem Fernsehen kennt, irgendwo trifft, denkt man mal, wow, ist der klein oder die oder der. Sieht ja gar nicht so gut aus wie im Fernsehen. Bei den Royal Flush Girls trifft alles zu. Die sehen wirklich sehr, sehr sexy und sehen wirklich top aus. Also da haben die Leute sehr gut gecastet. Ich habe mal versucht, an die Telefonnummer ranzukommen, aber da läuft leider nichts.
Da wird seine Frau sehr dankbar sein für.
Auf jeden Fall. Sie weiß davon natürlich nichts.
Ja, ist klar.
Es war nur Spaß.
Genau.
Ja, also mir hat es bei der WPT wirklich sehr gut gefallen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr professionell organisierte Turnierserie. Und ich denke, die machen einen guten Job.
Du hattest gerade gesagt, dass die WPT deiner Meinung nach deutlich besser in der Vermarktung ist. Widerspricht dir das nicht so, dass jetzt die WSOP ja vor, ich glaube, einem Jahr, das allererste Mal, die November 9 quasi ausgestrahlt hat, das Ganze, also das, den Final Table vom Main Event abgesplittet hat und in den November gelegt hat, um sich einfach mehr Einschaltquoten zu erhoffen? Trägt das Früchte, hast du das Gefühl, oder glaubst du einfach, dass das einfach totaler Quatsch ist und man sollte es einfach so machen wie bei anderen großen Turnierserien, zum Beispiel wie bei der EPT, wie bei der WPT und so weiter und so fort?
Ja, ich denke, sie geben sich Mühe. Man merkt schon, dass die Leute sich Gedanken darüber machen, wie man die ganze WSOP besser vermarkten kann. Ich finde, seit 2003 und seitdem der große Pokerboom eingesetzt hat, verbessert sich jedes Jahr in der Vermarktung der WSOP ein wenig was. Es wird immer zuschauerfreundlicher organisiert. Es gibt dann diese es gibt diese Wildcard-Hand. Es gibt Sachen, die halt für die Zuschauer auf der Couch sehr interessant sind. Seit diesem Jahr wird es auch mehr Handanalysen geben von der guten Kara Scott, die Moderatorin bei der WSOP sein wird. Die von dir angesprochenen November Niner sind eine Neuerung gewesen, die sicherlich sehr interessant gewesen ist. Und man merkt, dass sie sich jetzt Jahr für Jahr wirklich mehr Mühe geben, die ganze Sache zu vermarkten. Es ist allerdings auch ein riesengroßes Turnier, wo jeden Tag gespielt wird. Und das ist einfach unheimlich schwierig, da wirklich die allerspannendsten Sachen rauszuziehen und den Zuschauern zu präsentieren, weil es einfach eine so große Masse an Material ist, was einfach schwierig ist, den Zuschauer zu präsentieren. Ich denke, da machen sie allerdings jetzt auch einen guten Job und das wird von Jahr zu Jahr besser werden. Ich bin also für die nächsten Jahre ganz optimistisch.
Vegas ist ja wirklich, muss man sagen, eigentlich ja eines der spannendsten Orte für Pokerspielern, wo man auf der Welt sich aufhalten kann. Neben vielleicht noch Macau oder solchen anderen Orten, die jetzt ganz stark im Kommen sind. Eigentlich passt das alles gar nicht so komplett in so einen Podcast rein, oder? Ich meine, das müsste man eigentlich aufgreifen nochmal und regelmäßig so einen kleinen Vegas-Podcast mit dir machen.
Ja, ich kann von Macau nichts erzählen.
Nein, ach.
Manchmal, ich weiß nicht viel darüber. Natürlich haben einige Las Vegas-Spieler wie Tom Dwan und John Juanda dort mitgespielt. Aber an diese Informationen ranzukommen, ist sehr schwierig. Die Leute halten, schotten das halt wirklich sehr ab. Ich weiß nicht, ob die in Macau sich geschworen haben, nicht darüber zu sprechen, aber die Informationen sind halt doch recht begrenzt. Ich weiß, dass wohl Sam Trickett in Macau recht viel gewonnen hat, einige dickere Bluffs gemacht hat. Das stand allerdings auch, ich glaube, im Card Player Magazine. Das ist jetzt also keine exklusive News von mir. Ja, und man hört eben immer wieder von den Hightech-Spielern hier, dass in Macau eben einiges geht. Das ist eventuell, dass Las Vegas der Zukunft ist. Und da Asiaten ja bekanntermaßen dem Gambling sehr zugeneigt sind, besteht auch sicherlich ein großer Markt und das wird sicherlich auch wachsen dort. Also da bin ich ganz sicher.
Ja, meine Fahrt wird aber auf jeden Fall erstmal nach Vegas sein, denn ich habe es immer noch nicht geschafft aufgrund des
Ja, komm mal
Studiums.
vorbei.
Ja, auf jeden Fall. Also ich werde das mal in naher Zukunft mal endlich planen und auch hoffentlich in die Tat umsetzen können. Es kann ja nicht sein, dass man nicht ein einziges Mal als Pokerspieler in Vegas war. Das geht ja überhaupt gar nicht.
100% agree. Vielleicht im nächsten Jahr.
Auf
Mal
jeden
sehen.
Fall.
Vielleicht
Dann
kannst du
habe ich
dich online ja
vielleicht.
qualifizieren
Genau.
und dann hier mit den ganzen Superstars am Tisch sitzen. Was natürlich auch eine schöne Sache an der WSOP ist. Ich denke, das macht es auch aus. Man sitzt eben als Amateurspieler häufig mit Stars an einem Tisch. Das geht einfach ganz schnell. Ein Freund von mir hat gestern im 5000 No Limit Hold'em Shootout, wenn ich es richtig jetzt zusammenbekomme, ja, hat er neben Dörr gesessen. Und ein anderer Freund von mir hat letztes Jahr bei der EPT neben Phil Ivey gesessen. Und selbst für Spieler, die jetzt schon ein bisschen auf dem Live-Circus dabei sind, ist eine schöne Sache oder ein einmaliges Erlebnis, mal neben solchen Spielern zu sitzen. Und ja, vor allen Dingen für absolute Amateurspieler ist es dann natürlich auch eine tolle Sache. Und es gibt es ja nirgendwo anders. Ich kann mir keinen Tennisspieler vorstellen, der mal in seinem Leben einmal in Wimbledon gegen Roger Federer spielen kann. Das wird niemals, niemals was werden. Aber hier in Vegas bei der WSOP eben, sobald du das entsprechende Kleingeld auf den Tisch legst, hast du eben die Möglichkeit, mit deinen Vorbildern oder mit den Stars eben zusammenzuspielen. Ich denke, das ist einfach eine Sache, die ganz toll ist am Pokern.
Auf
Und
jeden
jeder hat
Fall.
natürlich auch die Chance zu gewinnen, mal Phil Helmes auszusacken oder mal sich eine Hand von Daniel Negreanu analysieren zu lassen, was der immer noch ganz gerne tut. Also denke ich, das ist eine super Sache.
Ja, also das ist wirklich eine Besonderheit des Pokersports, die man, wie du schon sagst, wirklich nicht in jeder Sportart wirklich ja, finden kann.
Ganz genau.
Ich möchte noch eine interessante News mit dir kurz besprechen, also analysieren, nämlich gestern erschienen, gestern deswegen, weil mittlerweile haben wir schon nach 12 Uhr.
Okay.
Das ist König Elki holt die Triple Crown. Und ja, vielleicht kannst du ganz kurz was dazu erzählen.
Ja, sick.
Absolut, muss
Ist
man so sagen.
Elki der fünfte Spieler, glaube ich. Ne, der vierte. Ja. Gavin Griffin, Ronald DeWolf. Vor 2 Wochen Jack Cody, der hier das Heads-Up gewonnen hat und damit seine Triple Crown vervollständigen konnte. Und jetzt Elki. Ja, super Leistung. Elki, der ja seit Jahren auch online immer wieder Erfolge feiern konnte. Eine Scoop hat er gewonnen. Ich glaube, ein W-Cup-Event hat er gewonnen. Dann eben den EPT-Titel auf den Bahamas, wenn ich mich richtig hier entsinne. Und den WPT-Titel hier in den USA und jetzt eben im 10.000-Dollar-Stud-High war es, glaube ich, der hat jetzt die Triple Crown geholt. Ja, unglaublich. Und auch im E-Sport ist er unglaublich erfolgreich gewesen. Hat sämtliche Rekorde gebrochen, war selbst in Korea ein Superstar. Ja, ein super Typ. Ich sehe ihn, also er läuft viel hier in Las Vegas rum. Ich hatte ihn auch im Februar mal im Wynn gesehen. Er hat eine japanische Freundin, glaube ich. Er ist recht viel mit Asiaten hier in Las Vegas unterwegs, ist so mein Eindruck. Und ich habe selber noch nie mit ihm gespielt. Ich kann sein Spiel also weniger gut einschätzen, aber seine Erfolge sprechen, denke ich mal, für sich. Und Ich denke, er steigt jetzt wirklich zu den ganz Großen in der Szene auf und ist ein wirklicher Superstar inzwischen. Oder eigentlich seit mehreren Jahren schon. Und jetzt hat er dem Ganzen eben noch die Krone aufgesetzt, was natürlich eine tolle Sache ist. Aber dabei darf man den Briten Jack Cody auch nicht vergessen, der vor 2 Wochen hier eben das 25K-Heads-Up gewonnen hat und ein unglaubliches Jahr hinter sich hat. In 2010 die WPT in London gewonnen, vorher die EPT in Deauville und einfach einen unglaublichen Run hat. Und der Mann hat auch eine, also ich denke, es ist natürlich eine große Portion Glück dabei, um so ein Turnier zu gewinnen. Das bestätigt dir jeder gute und erfahrene Pokerspieler, muss man einfach sehr hot runnen. Es müssen einfach viele Dinge zusammenpassen und am Ende einfach muss das nötige Quäntchen Glück dabei sein, um so ein Turnier zu chippen. Aber man findet doch immer wieder Unterschiede zwischen einem guten, soliden Spieler oder einem wirklich erfolgreichen Spieler. Das kann zum Beispiel die Table-Präsenz sein. Das ist mir jetzt hier aufgefallen, wo ich viel auf Live-Turnieren unterwegs gewesen bin, dass einige Spieler eine unglaubliche Table-Präsenz haben. Spieler, die einen Blick drauf, also wirklich einen Blick aufsetzen können, der unfassbar ist, der wirklich angsteinflößend sein kann, einfach eine Körperhaltung haben, die totales Selbstbewusstsein und totale Stärke ausstrahlt. Viele Spieler haben sich angewöhnt, andere Spieler anzustarren, während diese Spieler eben ja ihre Handlungen vollziehen, während sie zu den Chips greifen, während sie überlegen, während sie nochmal in ihre Karten schauen, eben mit beiden Augen ganz tief auf diesen Spieler starren und ihn dadurch eben ja animieren wollen, ein Tell abzugeben, ja, also eine Schwäche abzusondern. Und einige Spieler können das wirklich besser als andere und es ist unglaublich, mit welchem Selbstbewusstsein auch ein Spieler wie ein Galen Hall, der dieses Jahr bei der PCA siegreich war, eine unglaubliche Table-Präsenz aufweist, der sehr viel am Tisch spricht, sehr eloquent ist, sehr witzig, sehr viel redet und trotzdem dabei ja einfach unglaublich starkes und unglaubliches Selbstbewusstsein ausstrahlt am Tisch und dadurch, denke ich, eben eine Edge generieren kann, die so jetzt gar nicht messbar ist in irgendwelchen EV, in irgendwelchen Dollars. Es ist einfach eine Gabe, die man hat oder ein Selbstbewusstsein, das man durch Erfolge eben aufbauen konnte, das einem dann in der Zukunft eben unglaublich helfen kann. Ja. Und der Galen Hall hat es auch an den Final Table bei der WPT Championship geschafft. Und ja, er hat eine super Leistung geliefert und alle Spieler, mit denen ich gesprochen habe, haben ihm auch unglaublich Respekt gezollt. Und es gibt viele Beispiele für unglaublich gute Spieler, die eine sehr starke Table-Präsenz haben. Vielleicht, wenn euch das interessiert, es gibt aber auch Spieler, die man eben kennt als Online-Legenden, Spieler, die sehr viel Geld gewonnen haben, sehr bekannt sind, aber live eben vielleicht noch sehr unerfahren sind, weil sie jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal auf dem Circuit unterwegs sind. Mir fällt da zum Beispiel der gute Jungleman ein. Jungleman hatten wir im Interview vor 4 Wochen. Jungleman wirkte an den Tischen, muss man sagen, etwas überfordert. Ja, also er hatte nicht diese starke Live-Präsenz wie einige andere Spieler. Er fühlte sich in vielen Situationen, glaube ich, recht unwohl. Hat die Augen zusammengekniffen, hat mit dem Kopf geschüttelt. Hat also seinen Gegnern Informationen über die Stärke seiner Hand verraten. Und ich konnte auch mit Moritz Kranich kurz sprechen, der ja online bekannt ist unter Karten Nacho, der auch einen WPT-Titel hat und einen EPT-Titel. Und der sagte mir halt auch, dass der Jungleman eigentlich natürlich aufgrund seiner unbestreitbaren Spielstärke natürlich ein unangenehmer Gegner ist. Aber dass er am Tisch eben kaum für Angst gesorgt hat. Einfach dadurch, dass er nicht diese starke Aura hatte. Ja, und das Gleiche ist mir, der jetzt nicht viel live spielt, aber auch aufgefallen, wenn ich durch die Reihen gegangen bin, dass viele Online-Spieler, die wenig Live-Erfahrung haben, am Anfang doch erst sich mal zurechtfinden müssen in diesem Live-Circus. Und viele erfahrene Live-Spieler dort, denke ich, schon eine Edge haben, die halt über Jahre eine gewisse Aura, eine Table-Präsenz aufbauen konnten. Und das ihnen eben einen ziemlichen Vorteil gibt gegenüber den Online-Spielern. Ja, und da war Jungle Man als gutes Beispiel.
Würdest du die Table-Präsenz von Mike Matusow beschreiben?
Oh, Mike Matusow redet natürlich unglaublich viel, lacht viel, versucht sich selber sehr häufig ins Rampenlicht zu stellen. Also sobald eine Kamera da ist, sobald viele Leute am Tisch stehen. Er ist natürlich ein sehr bekannter Spieler und gerade so Touristen schauen, dass sie die bekanntesten Spieler antreffen, Fotos zu machen, Autogramme zu bekommen. Sobald sich also 10 Leute am Mike Matheson's Table stellen, wird sein Gelächter lauter, ja, seine Stimmfrequenz steigt an, ja, er redet unglaublich laut und ja, ich weiß nicht. Also ich habe ein Erlebnis mit Mike Matheson gehabt. Ich habe versucht, ihn für ein Interview für Poker Strategies zu gewinnen. Das ist dann folgendermaßen abgelaufen. Das war bei der WPT. Und er hatte sich noch nicht registriert für das Turnier. Er war etwas zu spät gekommen und saß dann so etwas abseits und schaute dem Treiben so etwas ja, lustlos zu und schaute mürrisch vor sich hin. Ich ging dann auf ihn zu und dachte mir, das ist eine gute Gelegenheit, ihn um ein Interview zu bitten. Ich sprach ihn also an und er schaute mich schon gleich am Anfang etwas komisch an. Ich war mir nicht ganz sicher, wie ich das zu deuten habe, aber er schaute etwas merkwürdig. Schaute mich so an, er hatte auch einen leichten Silberblick, also er schielt etwas. Schaute mich dann an und sagte, als ich ihn fragte, ob er Zeit habe für ein Interview. Yeah, sure. Okay, und das war's. Also es war einfach so, yeah, sure. Okay. Daraufhin sagte ich ihm, dass ich eben meine Videoausrüstung zusammenbauen würde und wir uns dann gleich draußen im Bellagio, draußen auf dem großen Balkon, wo die Interviews stattfinden, treffen würden. Ich würde ihn dann abholen und dann würden wir dorthin gehen. Und sagte er wieder, ja, sure. Okay, ich ging halt nach draußen, baute meine Sachen auf, kam 5 Minuten später zurück und als ich auf ihn zuging, ich war noch 2 Schritte von ihm entfernt, stand er auf, ohne ein Wort zu sagen und ging mir hinterher. Durch die Tischreihen durch und sah dann daraufhin, ich glaube, er sah Daniel Negreanu, ja, er blieb am Tisch von Daniel stehen und begann einen kleinen Smalltalk mit ihm zu führen. Und das dauerte dann so seine 2 Minuten, seine 5 Minuten, seine 10 Minuten. Ich stand noch im Gang, ja, so wie bestellt und nicht abgeholt und wartete eben, dass der gute Mike mir folgt und wir das Interview machen können. Aber ja, er schien sich immer noch mehr um seine Freunde zu kümmern. Plötzlich redete er mit Phil Lark am anderen Tisch und ich stand immer noch dort. Ja, es wurde laut gelacht. Ja, ich dachte mir dann, ja, ich will jetzt auch nicht wie blöd hier in der Reihe stehen oder im Gang stehen. Machte mich also auf den Weg nach draußen, wartete noch an der Tür, aber es ist alles in Sichtweite. Die WPT ist eben sehr, sehr familiär, es ist alles sehr eng zusammen und er konnte mich schon noch sehen, weiß aber nicht, ob er mich beachtet hat. Er führte jedenfalls das Gespräch fort und ja, so ist dann die nächsten 20 Minuten auch geblieben und es ist dann nicht zu dem Interview mit Mike Matheson gekommen. Ja, und der Mike hatte auf mich einfach einen sehr abwesenden Eindruck gemacht in dem Moment. Ich will darüber nichts sagen, aber es gibt ja Gerüchte, dass er auch mal ja dem Alkohol sehr zugeneigt sei. Ich will darüber aber nicht zu viel sagen. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls macht er einen sehr merkwürdigen Eindruck auf mich an dem Tag.
Ja, schade, dass das Interview nicht geklappt hat jetzt dann mit ihm.
Das muss man echt sagen. das war sehr, sehr schade, ja. Das wäre mit Sicherheit interessant geworden.
Vielleicht ergibt sich ja irgendwann nochmal die Möglichkeit, einen dieser Superstars im Interview zu haben. Und wir freuen uns natürlich auch noch auf weitere News von dir, direkt von der WPT oder aus Vegas und so weiter und so fort. Also ein riesiges Thema. Wir müssen in Anbetracht der Zeit so ein bisschen zu einem der, ja, das zwar zum zweiten Thema kommen und eigentlich auch dem letzten Thema, würde ich sagen, dieses heutigen Podcastes. Nämlich, wie der ein oder andere regelmäßige Zuhörer sicherlich mitbekommen hat, werden wir mit der nächsten Podcast-Ausgabe die 10. Ausgabe aussenden und dementsprechend ein kleines Jubiläum feiern. Und da unser Podcast immer noch keinen richtigen, vollständigen Namen hat, wird es spätestens dann wirklich Zeit, mal einen adäquaten Namen zu finden. Und deswegen wollen wir bis zur nächsten Ausgabe nämlich einen Namen finden. Ich habe mir überlegt, dass ich selber 2 meiner Favoriten vorgebe und dass ihr als Community von Poker Strategy die Chance habt, 3 Namen, die sinnvoll sind, die euch gut gefallen, quasi auszuwählen. Also ich muss das ein bisschen anders erklären. Nochmal. Also ihr schickt mir eure Namen, die ihr gerne hättet und wir suchen dann 3 zusätzlich davon aus und dann werden wir eine kleine Umfrage machen. Ihr kennt das ganze Spiel hier im Forum. Und dann wird einer von diesen Namen dann von euch gewählt werden und der Gewinner wird dann der neue Poker Strategy Podcast Name werden, den wir dann feierlich in der 10. Ausgabe bekannt geben wollen. Deswegen, also wir sind auf jeden Fall auf eure Mithilfe angewiesen und freuen uns auf jede Zusendung. Ich werde dazu im Forum einen extra Poster öffnen, wo ihr dann eure Namensvorschläge für den Poker Strategy Podcast preisgeben könnt. Bitte seid so ernsthaft, wie es geht, aber so humorvoll und kreativ wie nötig, um den Podcast-Namen mit viel Leben zu füllen. Ich freue mich da auf eure Zusendungen. So ein paar kleine Titel habe ich mir schon überlegt. Hier, vielleicht gehen wir mal einfach mal kurz die Liste zusammen beide, Tobias, und checken mal kurz aus.
Ja, das klingt doch gut. Schön.
Was haben wir hier stehen? The Suckout, ja.
The Suckout. Kennen wir alle, tagtäglich. Ja, ich weiß nicht, wie gerne man sich abends dann beim Zubettgehen noch einen Podcast anhört, der The Suckout heißt.
Ja.
Tag davon so 10 oder 20 einstecken musste.
Ja, vielleicht.
Schwierig.
Schwierig. Dann habe ich hier einen Titel, das könnte deine neue Sendung bei mir werden. Late Night Grinding Talk.
Late Night Grinding. Ja, das passt natürlich auch wieder. Wie die Faust aufs Auge. Vermutlich viele von uns werden nachts hauptsächlich spielen. Oder ja, viele tun's. Late Night Grinding klingt auch ein bisschen wie Late Night Show.
Ja.
Klingt ganz spannend.
Müssen wir mal gucken, so was man
Night,
daraus macht.
Late Night, bisschen Talk, bisschen spannende Musik,
was
Unterhaltung.
Was habe ich hier noch stehen?
Gut.
Find the Fish, From Coast to Coast.
Find the Fish.
Ja.
Ja, immer wichtig, den Fisch direkt auszumachen am Tisch. From Coast to Coast. Was hat es damit auf sich?
Ja, das hatte ich eigentlich mal geplant, so als Rubrik für Pokerspieler im Ausland, unter anderem, wie du einer bist.
Okay.
Aber es eignet sich natürlich jetzt nicht direkt als Titel für einen Podcast, aber ich habe einfach mal so ein bisschen gebrainstormt.
Die meisten wohnen ja immer noch in Deutschland.
Genau.
Die meisten schaffen es halt.
Ich habe da einfach mal ein bisschen gebrainstormt, ein paar Titel zusammengetragen, unter anderem wie zum Beispiel The Button, Backdoor Flush und so weiter und so fort. Also das Thema, der Poker-Jargon gibt ja unglaublich viele Namen oder Akronyme her. Ich denke mal, ihr seid da bestimmt sehr kreativ und werdet euch einen dieser Namen einfallen lassen und den einfach dann zusenden. Und natürlich, wenn du, Tobias, einen spannenden Namen hast, du bist natürlich auch herzlich dazu eingeladen, dich zu beteiligen.
Das haben wir natürlich vorher nicht besprochen. Da kann ich jetzt mit keinem Namen aufwarten. Ne?
Ach, ja, muss ja gar nicht.
Das jetzt ist. Ja, ich hoffe aber, dass alle PSDE-Mitglieder sich da ins Zeug legen und ihren Kopf qualmen lassen und dass am Ende ganz tolle Namensvorschläge dabei rauskommen. Und wer ist es, der das am Ende bestimmt? Das sind die User?
Das sind im Endeffekt die User, genau.
Die User stimmen das ab.
So würde ich es planen, einfach. Also unter den besten 5, die ausgewählt werden, beziehungsweise die besten 3, die dann die meisten Stimmen bekommen.
Ganz demokratisch.
Ja, wird das ganz demokratisch dann einfach gemischt. Also ich werde 2 dazugeben, dann werden wir 3 aussuchen, die uns gut erscheinen und dann werden wir einfach abstimmen lassen und irgendwas Gutes wird schon dabei rumkommen, ich bin mir sicher.
Ja, gebt euch mal Mühe, liebe User, und unterstützt uns mit zahlreichen Vorschlägen. Und haut fleißig in die Tasten und denkt euch interessante Namen aus.
Auf jeden Fall. So, letzter Punkt, ganz wichtig nochmal. Ihr habt noch die Chance, euch anzumelden für die Diamond Party, das Diamond Community Event in Leipzig am 23. Juli, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Und wenn ihr den Diamond-Status innehaltet, meldet euch schnell an, meldet euch bei Marina per E-Mail und schickt eure Daten zu ihr, unter anderem, ob ihr mit einer weiblichen Begleitung kommt, also quasi eurer Freundin oder auch sonstigen weiblichen Begleitung. Das ist möglich bei dieser Party. Und ich denke mal, es wird ein cooles Event werden. Ich hätte ja schon im letzten Podcast darauf hingewiesen, ein Muss eigentlich für jeden Spieler, der einmal eine richtige, ordentliche Poker-Strategy-Party miterleben möchte. Macht auf jeden Fall Spaß. Ich bin bei diversen gewesen. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich es nach Leipzig schaffe, weil jetzt demnächst nochmal mein Urlaub ansteht, bevor ich ein Jahr fest wieder im Griff des Krankenhauses bin und noch ein bisschen arbeiten muss.
Bist du denn Diamond-Mitglied?
Ich bin Diamond-Mitglied nicht. Nee, ich komme momentan nicht so viel zum Spielen, obwohl ich momentan auch wieder ein bisschen häufiger grinde. Denn mich packt es auch immer mal wieder, natürlich an die Tische zu gehen und ein bisschen selber zu spielen. Aber ich bin trotzdem dabei, meistens für Interviews etc. und solche Sachen. Ja.
Ja, super.
Das Diamond Community Event. Nicht vergessen, Leute. Meldet euch an.
Nicht vergessen.
Super. So,
alle vorbeikommen.
Ich würde vorschlagen, Ja, Tobias, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir mal ein Interview zu führen. Las Vegas, ein Blick hinter die Kulissen, unter anderem hier der Vergleich WPT und WSOP 2011. Alle News zu den angesprochenen Themen findet ihr natürlich auf Poker Strategy. Klickt euch einfach mal durch die Seite durch, oben auf News, und sucht euch mal in den einzelnen Rubriken auch die älteren News heraus, die auf jeden Fall noch interessant sind und lesenswert sind. Und ja, tägliche News-Updates findet ihr natürlich, soweit es geht, immer auf der Homepage, auf den Top-Plätzen, sozusagen die Feature-News des Tages. Und ja, ich will mir...
Aus Las Vegas momentan.
Aus Las Vegas momentan, natürlich.
Genau, immer fleißig lesen.
Ich bin mir sicher, Tobias, wir hören uns bestimmt nochmal demnächst wieder in einem Podcast zu einem ausgewählten Thema von Vegas. Aber noch zum Abschluss eine letzte Frage an dich. Der schönste Ort in Vegas, was würdest du sagen?
Ein Stripclub.
Ein Stripclub. Okay, mit dieser Aussage ganz trocken und nüchtern beenden wir die 9. Ausgabe des Poker Strategy Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr reingehört habt. Ich freue mich auf euer Feedback im Forum. Schreibt mir fleißig, denkt an die Namen für den Poker Strategy Podcast. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag in Vegas. Und,
Dankeschön, und mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Viele Grüße nach Deutschland, alle Community-Mitglieder, und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Wird mir auf jeden Fall sehr viel Freude machen, und ich danke dir für das Gespräch.
Ja, ich habe zu danken. Ich wünsche dir alles Gute und noch viele gute Gesprächspartner in Vegas. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Reinhören. Das waren, ja, jetzt darfst du nochmal dein Nickname sagen.
Sam again, Tobias.
Und MC Hotdog für PokerStrategy.com. Wir hören uns bestimmt bald wieder. Schaltet auch demnächst wieder ein. Das war's. Ciao, ciao.